Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene, heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 28. Dezember 2024, gleich dem 8. D 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral, islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
In allen Zeiten gab es einen Herrscher, der für seine Großzügigkeit sehr bekannt war, und einige sahen in ihm das größte Sinnbild der Freigebigkeit. Dieser Herrscher half allen Unterdrückten und Entbehrenden. An einem abgelegenen Ort lebte dort im Zweistromland ein Mann mit seiner Frau. Sie waren sehr arm. Eines Tages sagte die Frau: »Alle haben es gut, aber wir sind arm. Ich bin es leid.« Der Mann hörte seine Frau zum ersten Mal klagen. Er wunderte sich darüber. Aber seine Frau rief: »Worüber wunderst du dich? Habe ich nicht recht? Jahrelang habe ich mich nicht über unsere Armut beklagt. Aber nun kann ich sie nicht mehr ertragen. Niemand kommt uns mehr besuchen. Alle scheinen uns vergessen zu haben, weil wir so arm sind.« Der Mann aber war genügsam, und so sprach er zu seiner Frau darüber, wie flüchtig das Leben ist und dass der Mensch bescheiden und Gott dankbar sein muss. Er sagte ihr: »Warum bist du undankbar? Auf dem weltlichen Besitz ist doch kein Verlass. Glaubst du, die Leute, die viel besitzen, sind glücklicher? Die Welt ist für die Schlechten ein Paradies und für die Guten ein Gefängnis. Du warst doch nie undankbar. Was ist los mit dir, dass du nun so redest? Jahrelang hast du dich mit diesem Leben zufrieden gegeben.« Seine Frau ließ ihn ausreden, sagte dann jedoch: »Ach, was verlange ich denn von dir? Ich möchte nur, dass es uns ein wenig besser geht. Habe ich gesagt, ich will einen Palast und eine Schatzkammer mit Gold und Silber? All die Jahre habe ich ausgeharrt und auf eine bessere Zukunft gehofft. Aber nun sehe ich, dass alle Hoffnung umsonst war. Du hast uns in dieser Zeit nichts unternommen, damit es uns besser geht.« Der Mann sagte: »Bitte sei nicht ungerecht.« Aber da brach seine Frau in Tränen aus. Der Mann schwieg und schaute bekümmert auf seine weinende Frau. Schließlich sagte er zu ihr: »Du hast ja recht, wir sind sehr arm, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch etwas in all diesen Jahren dagegen getan, oder?« Die Frau schöpfte Hoffnung. Sie sagte: »Aber ich weiß, was du tun kannst. Du solltest nach Bagdad gehen. Ich habe gehört, dass es dort einen sehr gerechten Sultan gibt. Geh zu ihm und sprich mit ihm. Er soll sehr großzügig sein und keine Bitte zurückweisen. Er wird dir bestimmt helfen und wir werden uns aus dieser Not befreit werden.« Der Mann fragte zweifelnd, unter welchem Vorwand er denn beim Sultan vorsprechen soll. Die Frau sagte: »Ach, das ist doch kein Problem. Ich habe schon eine Idee. Du kannst unter dem Vorwand, dem Sultan ein Geschenk bringen zu wollen, vorsprechen. Du brauchst nicht mit leeren Händen hinzugehen.«
Die Fortsetzung dieser Geschichte aus dem Masnavi von Mulawi können Sie beim nächsten Mal hören. Nun aber ist die Reihe an unserem Sprichwort. Das Sprichwort von heute heißt: Uftadegi amuz, agar talib feizi, hargez nakhorad ab zamini ke boland ast. Unter den iranischen Volkshelden, den Pahlavans, gab es einen, mit dem sich keiner messen konnte. Er hieß Puryaye Vali und war sehr berühmt. Puryaye Vali hatte alle anderen Ringern, die bisher gegen ihn angetreten waren, zu Boden werfen können, die Alterfahrenen und die Jungen. An jenem Tag war ein starker Ringkämpfer aus Indien in die Stadt gekommen und alle fürchteten, er könnte Puryaye Vali besiegen. Auch Puryaye Vali hegte eine solche Befürchtung, aber er teilte sie keinem mit. Pahlavan Puryaye Vali war zum Gebet in die Moschee gegangen. In dem Frauenteil der Moschee, der wie üblich mit einem Vorhang abgedeckt war, hörte er, wie das alte Mütterchen des indischen Pahlavans betete. Die alte Frau flehte: »O Gott, lass meinen Sohn über Pahlavan Puryaye Vali siegen.« Da rührte das Gebet des alten Mütterchens Puryaye Vali sehr ans Herz und sein Herz begann zu beben. Puryaye Vali hatte das Gebet verrichtet und die Moschee verlassen. Das Gebet des Mütterchens ließ ihn nicht mehr los. Er war nicht mehr der alte Puryaye Vali und fühlte sich ganz verändert. Der Pahlavan rang innerlich mit sich selber. Ihm tat das Mütterchen leid. Auf der einen Seite wollte er den indischen Ringer besiegen, damit die Leute in der Stadt sich freuen, aber auf der anderen Seite wollte er nicht, dass das Herz der alten Frau bricht. Der Tag des Wettkampfes war angebrochen. Alle hatten sich auf dem großen Stadtplatz versammelt. Überall hatte man zu diesem Anlass Rosenwasser versprengt, und während die Bürger der Stadt Segensgrüße an den Propheten ausriefen, traten schließlich die beiden Ringhelden zum Kampf an. Der indische Pahlavan eröffnete seinen Angriff, doch Puryayavali wehrte ihn problemlos ab. Die Menschenmenge jubelte erfreut, da aber erblickte Pahlavan Puryayavali das Gesicht der alten Frau in der Menschenmenge. Puryayavali schloss die Augen, damit er ihre Blicke nicht sieht und nur den Jubel der Leute hört. Er fühlte sich wieder wie der Ringer, den alle wegen seiner großen Kräfte kannten. Puryayavali umklammerte den indischen Helden, warf ihn zu Boden. Wieder stieg der Jubel der Stadtbewohner zum Himmel. »Unser Pahlavan hat gesiegt. Er hat ihn zu Boden geworfen.« Aber da sahen sie, dass Puryayavali plötzlich selber zu Boden fiel. Er hatte also doch nicht den Ringkampf zu Ende geführt und lag nun wie geschlagen auf dem Boden. Alle ahnten, dass es nicht der indische Ringer war, der ihn zu Boden geworfen hatte, und dass Pahlavan Vali sich selber zu Boden geworfen hatte. Sie wussten aber nicht, dass er das Herz der alten Frau nicht brechen und ihr eine Freude bereiten wollte. Und es heißt, dass Puryayavali noch sagte, Oftadegi amuz, agar talebe feizi, hargiz nakhorad ab, zamini ke boland ast. Und das ist das iranische Sprichwort, das wir heute erklärten. Es soll jemanden mahnen, der sich im Umgang mit anderen und bei Problemen unbescheiden und hochmütig verhält, und lautet, erlerne Selbstbescheidung, wenn du Gnade und Segen suchst, denn eine Erde, die höher liegt, wird niemals von der Quelle Wasser erhalten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Wir haben bereits einige Methoden der Geschichtsschreibung, welche die Muslime anwandten, und einige bekannte Vertreter dieses Gebietes wie Ibn Asir, Mas'udi und Yarubi vorgestellt. In diesem Teil werden wir das Thema fortführen. Eine weitere Form der Geschichtsschreibung der Muslime beruht auf dem Wissen über die Abstammung. Eine solche Familiengeschichtsaufzeichnung existierte bereits in der vorislamischen Zeit, und der wichtigste Grund für ihre Entstehung war die Rolle, welche die Sippen und Stämme in der politischen und sozialen Ordnung auf der arabischen Halbinsel spielten. Die auf der Genealogie beruhende Geschichtsschreibung wurde in der islamischen Kulturära weitergeführt. Das älteste erhalten gebliebene Buch über die genealogische Geschichtsschreibung ist das von Mu'arraz ibn Amr al-Sadusi. Ein sehr altes Werk auf diesem Gebiet ist ebenso das Jamharatul Nasab, die große Genealogie von Hisham ibn Muhammad Kalbi. Hisham ibn Muhammad Kalbi war Sohn des größten Genealogen des 2. und 3. Jahrhunderts nach der Hijra, Muhammad ibn So'ib Kalbi, und dieser war ein Schüler des Abu Mihnaf al-Azdi, gestorben 774 nach Christus gewesen. So'ib Kalbi hat ein Buch über Karbala geschrieben und sein Sohn Hisham Kalbi übertraf alle Abstammungskundigen seiner Epoche. Fast alle aus der Familie der Kalbi waren bekannte Gesichter aus der Religion, Wissenschaft und der Literatur, und sie waren Freunde der Familie Imam Alis alaihi salam. Hisham Kalbi und sein Vater sind wegen ihrer schiitischen Glaubensrichtung öfters verhöhnt worden. Hisham hat mehr als 150 Werke verfasst. Ibn Sa'd hat in seinem Tabaratul Kubra über wichtige islamische Persönlichkeiten und Mas'udi in seinem Murawwajul Zahab sowie Tabari in seinem Tarikhul Umam viel von Hisham Kalbi übernommen und ihn als zuverlässigen Geschichtsschreiber bezeichnet. Auch hat sich Yarubi bei seiner Geschichtskritik auf die Texte Hishams gestützt. Gemäß dem Geschichtswerk von Tabari hat Hisham Kalbi die Angaben des Schiiten Abu Mihnaf übernommen. Große Gelehrten wie Sheikh Mufid bringen in ihren Werken die Beschreibung Hisham Kalbis über das Geschehen zu Karbala. Hisham verlieh der Geschichtsbeschreibung aufgrund der Ahnenforschung Zuverlässigkeit, und seine Geschichtsschreibungen lieferte der Nachwelt die wichtigsten Quellen. Ein weiterer wichtiger Gelehrter dieser Art der Geschichtsschreibung ist Ahmad ibn Yahya, bekannt als Al-Balazari gewesen. Er war nicht nur Geschichtsschreiber, sondern auch Übersetzer und Dichter. Balazari studierte in Damaskus, Homs, Antiochien und Bagdad. Unter anderem übersetzte er aus dem Persischen ins Arabische. Deshalb vermuten einige, dass er persischer Abstammung war, während andere ihn wegen seines Wohnsitzes in Irak und Syrien für einen Araber halten. Balazari war wie seine Vorfahren Schriftsteller und Schreiber. In seinem Buch Insaf al-Ashraf wendet er eine neue Methode auf dem Gebiet der Ahnenforschung an und bringt diese der Geschichtswissenschaft nahe. Dieses Werk mit seinen 20 Bänden gilt als eine Art Geschichtslexikon. Ein weiteres wichtiges Werk von Balazari handelt von den Kämpfen und Heereszügen der Muslime, beginnend bei Lebzeiten des Propheten bis in seine Zeit. Er nannte es die Eroberung der Länder. In diesem Buch wird zudem die politische, soziale und wirtschaftliche Lage beschrieben. Es enthält zum Beispiel Angaben über Steuerregelungen oder verschiedene Handschriften. Die erste Form der islamischen Geschichtsschreibung ist Tariqa Tabaqat, wörtlich die Geschichtsbeschreibung der Schichten. Hierbei haben die Geschichtsschreiber die großen Persönlichkeiten der Religion, Wissenschaft und Politik jeder Epoche oder Generation als Schichten klassifiziert und getrennt und chronologisch geordnet ihr Leben beschrieben. In den Hadith-Wissenschaften wird mit unter einer Schicht eine Gruppe von zeitgenössischen Personen verstanden, die ungefähr gleichaltrig sind und etwa dieselben Lehren haben, sprich eine Überlieferergeneration. Einer der bekanntesten Historiker und Biografen der Muslime ist Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'd, genannt Kateb al-Baridi, gewesen. Er lebte von 748 bis 822 nach Christus und besaß weitgehende Kenntnisse von den historischen Ereignissen. Viele spätere Historiker und Forscher haben sein Wissen genutzt. Das erste und größte Werk auf diesem Gebiet der Geschichtsschreibung ist das Al-Tabarat al-Kubra von Baridi. Baridi beschreibt in Al-Tabarat al-Kubra das Leben des Propheten und der Prophetengefährten sowie seiner Anhänger und der Religionsgelehrten. Zum Schluss schildert er auch die Lage der Frauen. In seinem Al-Tabarat al-Kubra führt er zudem die Familiengeschichte der genannten Personen an. Dabei verfolgt er die Abstammung manchmal auf eine große Zahl von Generationen zurück. Zum Beispiel nennt er den Prophetengefährten Zayd ibn Harise die Vorfahren von 31 Generationen vor ihm. Al-Tabarat al-Sarir ist ein weiteres Geschichtswerk von Baridi. Ein Exemplar davon wird im Archäologischen Museum in Istanbul aufbewahrt. Die Tabarat-Werke von Baridi wurden zu einer wichtigen Quelle für nachfolgende Werke der Geschichtsschreibung in dieser Form. Die Bücher mit dieser Geschichtsschreibung erwiesen sich für die Hadithologie, die Wissenschaft der Überlieferung und die Kenntnis von der Überlieferer als sehr nützlich. Daher wurde diese Methode auch von anderen Gebieten der Wissenschaft wie Religionsrecht, Koranexegese, Scholastik, Philosophie, Mystik, Literatur und Medizin üblich. Im Gegensatz zu der genealogischen Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung aufgrund von Tabarat, der Klassifizierung von Persönlichkeiten nach Schichten rein islamischen Ursprungs und tritt erst nach Beginn des Islams auf. Heute bedienen sich Forscher der Geschichtswissenschaften dieser Methode zur Unterscheidung von Denkschulen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Sedire Tarif mit dem Titel Gulgasht.
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی شمشاد خراب دائم گل این باستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی آغداد هی دلم جا ای درد تو هم درمان ای درد تو هم درمان در بستر ناکام تو امونس در گوشه تنها مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانه که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی. در دایره قسمت ما نقطه پرگاری، در دایره قسمت ما نقطه پرگاری، لطفان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی جایان Thank you.
گرم ایده تا حل کنم این مشکل در ساغر می تا حل کنم این مشکل در ساغر می
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral, islamisch gesehen. Der Islam ist keine Lehre, die sich mit dem Schwert aufzwingt. Solange der Feind keinen Krieg gegen die Muslime beginnt, sollen diese ihm auf friedliche Weise und mit logischen Argumenten begegnen. Der Dschihad mit der Waffe wird jedoch gegenüber militärischen Angriffen unumgänglich. Der Dschihad nimmt einen wichtigen Platz im Islam ein. Im Koran ruft Gott in vielen Versen den Propheten und die Gläubigen zum Dschihad gegen diejenigen auf, die die Religion vernichten wollen. Zum Beispiel heißt es im Vers 73 der Sure 9, Sure Toba: O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Gott, der Allmächtige, verdeutlicht die Wichtigkeit des Einsatzes für die Sache Gottes, indem er denen seine Liebe versichert, die ihm zuliebe kämpfen. Er spricht im Vers 4 der Sure 61, Sure Saf: Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg gegen die Ungläubigen kämpfen in Reihe, als wären sie ein zusammengefügter, fester Bau. Es ist wohl einer der größten Wünsche und Ideale eines Gottgläubigen, dass er eine Stufe erreicht, wo Gott ihn liebt. Aber dieser Wunsch kann zweifelsohne erst erfüllt werden, wenn der Mensch auf dem Schauplatz der Taten erscheint. Daher sagt der Koran in dem Vers 20 der Sure 9, Sure Toba: Diejenigen, die glauben und wo es nötig wurde, ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abgemüht haben, haben im Vergleich zu denen, die nach Bequemlichkeit suchten, einen größeren Vorzug bei Allah. Das sind in Wahrheit die Erfolgreichen. Gemäß diesem Vers bezeichnet Gott, der Höchsterhabene, diejenigen als erfolgreich, die mit Leib und Seele, Hab und Gut sich für die Verteidigung des Islams einsetzen und den Kampfschauplatz für Gottes Sache betreten. Sie denken nicht an die flüchtigen weltlichen Freuden, sondern an ihre ewige Zukunft in der kommenden Welt, die in der Offenbarung verheißen wird. Im Vers 21 der Sure 9 heißt es nämlich: Ihr Herr verkündet ihnen seine unendliche Barmherzigkeit von sich und Wohlgefallen und Gärten, in denen sie beständige Wonne haben. In vielen Versen des Korans wird daran erinnert, dass die Freuden des Diesseits vergänglich sind und dass das Jenseits beständig sein wird. Auch in diesem Vers wird am Ende auf letztere Wahrheit hingewiesen, da wo es heißt: Gärten, in denen sie beständige Wonne haben. Und die Beständigkeit dieser Freuden wird in dem darauffolgenden Vers 22 der Sure 9 noch einmal betont. Dieser lautet: Ewig und auf immer werden sie darin zu bleiben. Gewiss, bei Allah gibt es großartigen Lohn für sie. Fassen wir kurz zusammen. Die Verse 20 bis 22 der Sure 9, Toba, versprechen denen, die sich für den Islam abmühen, Großartiges. Einen größeren Vorzug bei Allah, das Erreichen eines wahren großartigen Erfolgs, den Genuss der endlosen Barmherzigkeit Gottes, das Wohlgefallen Gottes, Einkehr in die Paradiesgärten, Erhalt eines großartigen Lohns. Dies alles gibt zu erkennen, welchen hohen und besonderen Platz der Einsatz für Gottes Sache, der Dschihad, in der islamischen Kultur und der Lehre dieser Himmelsreligion einnimmt. Inspiriert von diesen Versen hat der geehrte Prophet des Islams, Salawatullah alai, noch auf folgende Weise den Wert und die einflussreiche Rolle der Kämpfer für Gottes Sache ausgedrückt und gesagt: Die guten Werke aller Diener Gottes sind im Vergleich zu dem Wert der Kämpfer auf dem Wege Gottes, wie wenn eine Schwalbe mit ihrem Schnabel ein wenig Wasser aus einem weiten Meer schöpft. Diese Überlieferung steht in Kanzul Umal, siehe Hadith 10680. Auch nachfolgendes Wort des Propheten des Islams während der wenigen Jahre, in denen er in Medina einen islamischen Staat gründete und als er persönlich und effektiv an Gefechten wie das von Badr, Uhud und Ahzab teilnahm, sollte den hohen Platz im Islam verdeutlichen, den das Mühen auf dem Wege Gottes und der Kampf gegen Angreifer auf die islamischen Gebiete einnimmt. Er sagte nämlich: Eine Nacht für Gott auf einem Kriegsschauplatz Wache zu halten, ist mehr wert und besser als 1000 Tage und Nächte, die mit Gott dienen in der Nacht und Fasten am Tag verbracht werden. Kanzul Umal. Ein ganz wichtiger Punkt, der dabei ernsthaft aus islamischer Sicht in Betracht kommt, ist der, dass nur diejenigen an den Fronten des Kampfes der Wahrheit gegen das Falsche teilnehmen können, die in jeder Hinsicht sich mit guten Eigenschaften geschmückt haben und innerlich einen Rang erreichen, der die besondere Zuwendung Gottes auf sich zieht. Musik.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.